Estrella Radio, 107.6 FM. El protagonista eres tú.
Ich bewahr sie alle auf und irgendwann mach ich ein Daumenkino draus. Jeder Augenblick mit dir ist wie ein Polaroid, da brennt sich ein in meinem Kopf für die Ewigkeit. Ich bewahr sie alle auf und irgendwann mach ich ein Daumenkino draus und wir schauen es uns gemeinsam an. Ja, wir schauen es uns gemeinsam an. Den Rest, ich halt uns fest.
Sascha und Polaroid, Sie hören das deutsche Infomagazin auf der 107,6 bei Radio Television Marbella. Die neueste Ausgabe von Süddeutsche Ausgabe liegt an diesem Donnerstag wieder in den Zeitungsständern und Regalen und bietet einen Überblick über das Geschehen in Marbella und an der Costa del Sol. Und was diese Woche los war, erzählt mir auch heute Chefredakteur Uwe Scheele. Hallo und herzlich willkommen, Uwe.
Hallo Dietmar, guten Tag.
Uwe, lass uns gleich zu Beginn über den verheerenden Brand in Estepona, Rubrique und General Guacil sprechen. Der ist gestern Abend nach Redaktionsschluss von Süddeutsche Ausgabe ausgebrochen. Doch es gibt aktuelle Informationen bei euch auf eurer Facebook-Seite. Ne? Heute sind 29 Löschflugzeuge und Helikopter unterwegs, um das Feuer in den Griff zu bekommen. Ne? 400 Personen der Urbanisation Forest Hill und Abejeras mussten evakuiert werden. Das weckt doch Erinnerungen an den schlimmen Waldbrand 2012 an der Costa del Sol, nicht wahr, Uwe?
Ja, jein. Also es ist hoffentlich nicht ganz so schlimm. Natürlich ist der die Präsenzarbeit, also direkt am Arbeitsplatz, natürlich dringender erforderlich als zum Beispiel in IT-Firmen, die schon sehr gut mit dieser Fernarbeit arbeiten und auch weiterarbeiten werden. Dazwischen gibt es aber auch viele Unternehmen, die so ein Hybridmodell anwenden, also wo man dann 2 Tage in der Woche am Arbeitsplatz in Modulen praktisch unterrichtet wurden wegen der Covid-Maßnahmen. Die können nun in ihre alten Klassenräume zurückkehren, weil einfach die Abstandsregeln nicht mehr ganz so stark sind. Also der Mindestabstand ist auf 1,20 Meter verringert worden, was sich vielleicht wenig anhört, aber was, wie der Schulleiter Elmar Wind sagt, auch jetzt ermöglicht, zum Beispiel Gruppenarbeiten wieder zu machen, was also im letzten Schuljahr gar nicht möglich war, durch die herrschenden Abstandsregeln. Und das ist natürlich schon eine große Erleichterung und man hofft, dass es auch so weitergehen kann, dass zum Beispiel auch AGs wieder stattfinden können. Das ist ja ein anderes neuralgisches Thema, weil AGs, da gibt es eine Mischung der Klassenverbunde, die es bisher also nicht gegeben hat. Bisher sind die Klassen in ihren Verbunden zusammengeblieben, um eben bei möglichen Ausbruch, Covid-Ausbrüchen, das zurückverfolgen zu können und auch eine neue Sekundarschule oder die Musik- und Tanzschule. Also da in dem Raum, wo also noch sehr wenig entwickelt oder urbanisiert worden ist bisher im Südteil von San Pedro, soll also sich einiges ändern und diese Sporthalle soll also ganz modern sein, auch mit Licht durchflutet von oben durch das Dach, soll das Licht einfallen, ein großes Spielfeld, zentrales Spielfeld haben.
War mit dem Ende nie zufrieden und hab erhofft, dass sich die beiden doch noch kriegen. Ist wie Urlaub für mein Herz.
Ideal auf Video.
Mhm. Kannst du ungefähr beziffern, wie viele Leute da unterwegs waren in diesen fünf Tagen?
Ich habe gezählt in der einen Nacht, in der ich von Viertel vor vier bis Viertel vor acht auf war und das beobachtet habe von meinem Balkon, habe ich gezählt 124 Leute.
Ui, okay, da hast du richtig Buch geführt, ne?
Oder? Ja, aber dazu muss ich sagen, da war die Hauptzeit ja schon vorbei. Ich begann mit der Zählung circa um vier, aber zwischen zwei und vier hat sich oben die Villa ja gefüllt. Also meine Schätzung aufgrund des, was ich mir so feststellen, liegt, dass insgesamt in dieser Nacht zwischen 250 bis 300 Leute da waren.
Okay, und war dann auch laute Musik wahrscheinlich zu hören?
Es war laute, aber nicht so laute. Aber es war laute Musik und vor allem, das weißt du, war dieser konstante, das gab es 72 Stunden lang diesen Beat.
Techno wahrscheinlich.
Also das war nervtötend, ja.
Genau, und die Leute waren, glaube ich, auch nicht die ordentlichsten, sondern haben da auch ein bisschen Unrat liegen lassen.
Leider Gottes. Also es wurde nachher, es wurde da von Prostitution gesprochen, es wurde von Drogen gesprochen. Okay. Es ging da richtig rund und ich bin der Präsident dieser Urbanisation. Wir sind ja nur sieben Leute. Ja. Und ich habe also Beschwerden bekommen, speziell von zwei Leuten, die sich regelrecht gefürchtet haben. Mhm. Gefürchtet vor diesen, die haben gesagt, das ist ja nicht möglich, dass innerhalb einer privaten Urbanisation, ich betone nochmal privat, weil auch die Straße uns gehört. Also die Polizei hätte jederzeit kommen können.
Das heißt, die Straße war wahrscheinlich dann auch komplett zugeparkt, ja, ne? Oder sind die mit dem Taxi gekommen?
Nee, teilweise mit Taxi, teilweise mit Uber. Und auch teilweise zugeparkt, was ja gar nicht bei uns gestattet ist. Nicht mal die eigenen Leute dürfen das.
Hast du jetzt besondere Vorsichtsmaßnahmen oder du und deine Nachbarn ergriffen, damit sich sowas nicht mehr wiederholt?
Ja, wir haben etliches in die Wege geleitet. Also das geht von kompletter Videoüberwachung und so weiter und so weiter. Bis auf neue Ausstattung, also ich will nur nicht zu viel verraten, weil wir sind, glaube ich, wenn das fertig ist, in ein, zwei Wochen komplett wirklich gut gesichert.
Genau, und es wird, glaube ich, auch noch geprüft, ob ihr irgendwie Anzeige erstattet, dass ihr vielleicht auch einen Teil von dem Schaden vielleicht wieder zurückerstattet bekommt.
Ja, bei uns wird also, dem gehen wir nach und es wird wahrscheinlich die Real Estate Firma geklagt werden.
Die Immobilienfirma, ja.
Ja, und die Firma. Die Person, die das Ganze veranstaltet.
Die hätten ja eigentlich schon da den Braten riechen müssen, ne? Dass da irgendwie für fünf Tage so eine Villa angemietet wird.
Logisch. Aber, ja. Das war auch meine Meinung. Ich habe gesagt, wie ist das möglich? Bei fünf Tagen über ein Wochenende, das auch kommt noch dazu, das ist nicht nur fünf Tage, über ein Wochenende, das zu mieten, das hätte mich schon sehr nachdenklich gestimmt.
Genau. Helmut, eigentlich bist du ja sonst sehr glücklich in Marbella, ne? Hast ein schönes Haus, genießt endlich deinen Ruhestand nach sehr vielen aktiven Jahren. Ne? Wann hast du zum ersten Mal die Vorzüge Marbellas entdeckt? Ne?
Schon vor vielen Jahren, also ich würde sagen vor 26 Jahren. Mhm. Nur vor 26 Jahren gab es, da waren wir einige Zeit lang hier, meine Frau und ich, und haben dann im Jahr 2003, ja, wir haben also gebaut, im Jahr 2003 haben wir investiert auch in Dubai und haben das dann geteilt. Das heißt, wir waren teilweise in Dubai, teilweise in Marbella, teilweise Dubai, teilweise in Marbella.
Okay, und wo hat es euch besser gefallen?
Ja, das ist keine Frage. Also Mabea ist für mich und auch für meine Frau sowie für einige unserer Freunde das Nonplusultra, muss ich sagen. Also etwas, wo jeder sagt, da kann man sich zur Ruhe setzen. Ne? Mhm. Wobei ich dazu sagen muss, Dubai ist, also, ist sicher nichts für ältere Leute. Also Dubai ist eine junge Gegend.
Um da zu arbeiten, Geld zu machen. Ne?
Dort geht es nur arbeiten, Geld machen, 5-6 Jahre dort aushalten, 10 Jahre aushalten, viel Geld machen und dann sich wieder absetzen. Also ich muss dazu sagen, es klingt direkt komisch, aber wenn wir also irgendwo oft waren, ja, irgendwo ein Restaurant oder was, meine Frau und ich, wir waren immer die Ältesten. Wir haben ausgeschaut wie die Großeltern der Leute, die dort gesessen sind. Also ein großer Unterschied zwischen Mabea und Dubai. Dort eine junge Generation, Geld verdienen und speziell viele Engländer im August, wo es also 50 Grad und mehr hat, dorthin kommen.
Tatsächlich.
Wahrscheinlich, weil es dann sehr günstige Angebote gibt.
Oder sie gehen dann in die gekühlten Einkaufszentren und auf die Skipisten dort. Ne?
Wie soll ich das sagen? Ich habe eine Freundin von uns, die jahrelang als Stewardess unterwegs war, auch in Dubai eben, die hat einmal zu mir gesagt, weißt du, Helmut, bei 50 Grad, wenn du in einer Hängematte liegst und einen kalten Drink neben dir stehen hast und es wird dir Luft zugefächert, lässt sich in Dubai leicht aus.
Okay. Ja, gut, dann gehen wir wieder zurück nach Mabea. Ne? Waren es auch Freunde vielleicht und Bekannte, die dich auf Mabea gebracht haben? Oder hast du schon irgendwie schon immer gehört, dass Mabea, dass man es da gut aushalten kann?
Nein, das war ganz zufällig. Wir haben 18 Jahre, meine Frau und ich, wir haben 18 Jahre in Kalifornien gelebt.
Wo dort?
In La Jolla. La Jolla ist ein Teil von San Diego. Ja, also was Sierra Blanca für Mabea ist, ist La Jolla für San Diego, wenn ich das so formulieren darf.
Genau, und auch das ganze Jahr über eine ganz angenehme Temperatur, glaube ich.
Ganz toll, ganz toll. Wir haben sehr zu, also keine Frage, ich hätte auch dort leben können, nur meine Frau wollte eher nach Europa und mehr in
Renata, deine Frau, genau.
Ja, aber der Grund war ein anderer. Der Grund, warum, ganz kurz, wir haben uns dann überlegt, wo wir hingehen sollen. Wir haben überlegt. Und da haben wir unsere Villa in La Jolla vermietet und jemand gesucht. Da fanden wir einen Mieter, der hier in Mabea schon 120 Häuser gebaut hat vorher und nach San Diego wollte, weil seine Kinder, er hat drei Söhne und eine Tochter gehabt, dort studieren wollten. Mhm. Ja, deswegen hat er dort ein Zuhause gesucht. Dem haben wir das 4 Jahre lang vermietet, unsere Villa. Und der hat gesagt, warum geht ihr denn nicht nach Mabea? Aha. Er hat hier noch zwei Villen gehabt und hat gesagt, kommt nach Mabea, ich habe einen Hausmeister dort, der wird euch das zeigen und herumführen. Das haben wir dann getan.
Und es war Liebe auf den ersten Blick, ne, oder?
Ja, also bei mir auf alle Fälle. Meine Frau hat gesagt, sie möchte einen zweiten Blick riskieren.
Okay.
Das war im darauffolgenden Jahr. Und da waren wir dann 5 Monate hier in One Row und da waren wir dann hin. Also da haben wir dann gemietet und gleichzeitig schon einen Baugrund gesucht.
Genau, und du hast dann in Mabea nicht nur die schönen Seiten des Lebens genossen, sondern auch, wie du mir erzählt hast, ich glaube, 4 Luxusvillen gebaut, ne?
Ja.
Bist du ein Workaholic oder wie kommt's?
Es macht mir Spaß. Ich habe 7 verschiedene Firmen in meinem Leben in verschiedenen Welten gehabt. Aber komischerweise war für mich immer hochinteressant. Das hat mich immer fasziniert. Ich wollte immer etwas bauen und erschaffen. Mhm. Also was Schönes. Also
okay.
Daher waren also alle 4 Villen Numero uno.
Wir machen eine kurze Pause und reden gleich weiter.
Du kickst mich wie kein anderer. Kickst mich mehr als Koffein. Du fühlst dich so viel besser an. Besser als Adrenalin. Und dieses Licht ist nur für, ja, dieses Licht ist nur für, ja, dieses Licht ist nur für, wie Sonnenschein, unendlich warm und zart. Für dich, da hab ich neben mir ein Plätzchen bewahrt. Und dieses Licht ist nur für, ja, dieses Licht ist nur für, ja, dieses Licht ist nur für dich. Miteinander, füreinander, nebeneinander. Hauptsache du.
Jasmin Wagner, Hauptsache du. Sie hören das deutsche Infomagazin auf der 107,6 bei Radio Television Marbella. Bei mir ist Helmut Weiglern, der nicht nur als selbstständiger Unternehmer tätig war, sondern auch Bücher geschrieben hat. Unter der Sonne Marbellas, Band 1 und 2, chinesische Herren, europäische Sklaven, Europa, wohin gehst du? Und die Umarmung des Kraken sowie ein Gedichtband hat er veröffentlicht, ne? Hast du beim chinesische Herren, europäische Sklaven schon vorausgesehen, dass China auf dem Weg zur Weltmacht ist?
Ja, das war ganz klar. Ich war das erste Mal mit Chinesen oder involviert. Das war Anfang der 70er Jahre, also für viele von meinen...
Ui, da war ja China noch zu, ne?
Oder? Ja, genau. Also... ich konnte mit einigen anderen Leuten nur deswegen dann nach Rotchina hinein, Anfang der 80er Jahre, weil ich Resident in Hongkong war und konnte ich meine Frau mitnehmen. Okay. Aber damals wurde das vom China Travel Service nur für diese Leute, die eben in Hongkong Resident waren, gestattet. Und man kann sich diese Armut und was sich unvorstellbar, Ich war in Spitälern, da ist durch den Patientenraum der Abfluss, da ist die Kloake durchgelaufen.
Wahnsinn.
Ich hab sowas noch nicht gesehen und ich kann nur sagen, ich bin damals zurückgekommen in meine Firma nach Österreich und habe zu meinen Leuten gesagt, bitte.
In Wien, ne?
Ja, ich habe gesagt, falls bitte alle auf die Knie und lasst uns beten, dass diese Chinesen nie zu uns kommen. Wir können mit denen nicht mit. Diese Leute arbeiten 48 Stunden am Tag. Mhm. Es ist unwahrscheinlich.
Ja, leider bist du nicht erhöht worden, ne? Sondern die Chinesen sind voll da, ne?
Ja, es ist, und sie sind auch sehr tüchtig. Und ich habe gute Geschäfte. Ich habe mit Chinesen Handschlaggeschäfte gemacht. Das kennen heute die Unternehmer gar nicht mehr. Das gibt es nicht mehr, dass man mit jemandem ein Handschlaggeschäft macht, weil sich die Leute manchmal bei vielen Verträgen schon gar nicht mehr an den Vertrag halten. Also, ich bin, es ist ein tüchtiges Volk und ich habe eine Wette laufen. Ich glaube, ich habe dir erzählt davon, ich habe eine Wette laufen. Das heißt, ich habe gesagt, spätestens bei Ende Dezember 2028 wird der Großteil der Welt chinesisch dominiert sein.
Okay.
Und ich habe 30.000 Euro auf das eingesetzt. Also 30.000 Euro, wenn ich Unrecht habe. Aber ich werde nicht Unrecht haben. Ich weiß gut, genau.
Haben wir noch 7 Jahre Zeit abzuwarten, ob du dann recht behalten wirst oder
das
nicht?
Ist, das ist richtig. Das
genau.
Ist richtig. Wenn ich verliere, dann geht das Geld wahrscheinlich an Ärzte ohne Grenzen.
Mhm.
Wenn ich gewinne,
ja,
geht es auch an Ärzte ohne Grenzen.
Okay, ja, das ist ein guter Deal, ne? Auf jeden Fall. Ne? Helmut, dein erstes Buch oder deine ersten zwei Bücher unter der Sonne Marbellas waren ja so ein bisschen satirisch angehaucht. Ne? Wie ist es überhaupt dazu gekommen, dass du zum Schreiben gekommen bist und dann auch noch dich dazu durchgerungen hast, dann über China zu schreiben?
Ich hab mein ganzes Leben schon Kurzgeschichten geschrieben, Artikel für Zeitungen und so weiter. Ich habe also immer wieder geschrieben. Ich habe auch schon mit 14 Jahren einmal für 54 Schüler Gedichte für jeden Einzelnen gemacht. Also das ist, glaube ich, irgendwie schon in meinen Genen gelegen. Und das hat mich immer wieder dazu... Ich habe auch sehr viele Gedichte für Freunde geschrieben, zu Geburtstagen und so weiter.
Ne? Okay, und schaut dann deine Frau auch ein bisschen drüber und sagt, okay, ach, das liest sich gut, oder?
Das schon, ja. Ich habe zum Beispiel jetzt eins der längeren Gedichte, für die wir jetzt keine Zeit haben, habe ich geschickt an einzelne Parteifunktionäre in Österreich und Deutschland. Und meine Frau hat gemeint, das ist toll, aber sie hätte noch ein anderes genommen. Also es kommt mal vor. Aber es sind alle ganz toll und ich bringe ja, wie ich dir erzählt habe, einen neuen Gedichtband heraus.
Genau, im Herbst soll der wahrscheinlich veröffentlicht werden, soll jetzt noch, ne?
Und bald. Ja, genau, und dann gibt's wieder ganz neue, tolle Gedichte. Und ich kann nur die Leute beglückwünschen, die den Gedichtband, der Goethe Verlag veröffentlicht hat. Wer noch eins hat davon, weil das sind ganz toll. Ich habe leider Gottes keins mehr, das heißt, ich habe nur mehr eins für mich selber, konnte es nicht mehr meinen Freunden schenken. Aber
es gibt ja bald ein neues, ne? Und du hast uns auch ein Gedicht daraus mitgebracht, ne? Wenn du uns das vielleicht mal vorlesen möchtest.
Ja, ich habe aus Zeitgründen habe ich ein kleines nur mitgebracht. Das heißt Die Nacht des Wiedersehens. Als der Abend kam, war ich müde und ohne Hoffnung. Doch dann kamst du. Wir hatten uns viele Jahre nicht mehr gesehen, doch in meiner Jugend war ich verliebt in dich. Du standst vor mir und nahmst mich in deine Arme, und 20 Jahre waren wie ausgelöscht. Erst kam das Reden, dann kam die Liebe, und es war ein Versinken in endlose Tiefe. Als ich am Morgen nach kurzem Schlaf erwachte und deine Lippen meine ganz zärtlich berührten, deine Augen mein Gesicht ganz sacht zu streicheln schienen, ja, da war ich glücklich.
Sehr schönes Gedicht, ne? Und wie gesagt, hoffentlich bald dann auch zu kaufen, ne? wenn der Band dann fertig ist, ne?
Ja, es wird wie immer ein Gemisch bei mir geben. Es gibt beinharte Gedichte über Flüchtlingsangelegenheiten, es gibt sexy Gedichte, es gibt alles Mögliche und Kurzgeschichten ebenso. Mhm.
Ja. Das Tolle an den Büchern ist, dass du den Erlös wohltätigen Zwecken spendest, ne? Und zwar vor allem oder auch in der Vergangenheit, ne? Auch an Projekte hier an der Costa del Sol in Marbella. Ne?
Ja, ich habe noch nie einen Euro von einem meiner Bücher genommen. Ich habe alles immer an irgendwelche Organisationen, arme Familien und so weiter gespendet.
Genau, ja. Du hast zum Beispiel den Padre Patera in Algeciras finanziell unterstützt, der ja muslimische Flüchtlingsfrauen bei sich aufgenommen hat. Ne?
Richtig.
Und dann auch den Pfarrer hier in der Kirche El Angel in Marbella, wo ja auch die deutschsprachigen Gottesdienste stattfinden. Ne?
Richtig, genau. Richtig. Und darüber hinaus natürlich habe ich für einzelne Länder, ich habe zum Beispiel eine Freundin, die hat ewig für Kirgisistan gesammelt. Und die hat so auch pro Jahr so zwischen 2.500-3.500 Euro bekommen. Aber seit vielen Jahren, weil sie, wie gesagt, eine enge Freundin ist. Und ich wusste, das ist in besten Händen bei ihr und kommt dort an. Aber es gibt eine ganze Menge Länder, für die ich schon gespendet habe.
Genau, da gehören zum Beispiel auch Armenien dazu, ne? Und ja, Namibia, richtig. Hast du mir im Vorgespräch erzählt. Ne? Ja. Und Ärzte ohne Grenzen hast du vorher auch angesprochen, ne? Die waren auch regelmäßig von dir
Ärzte ohne Grenzen in der Schweiz waren vor eineinhalb Jahren und vor zweieinhalb Jahren dran. Die haben also relativ viel von mir bekommen. Und dann jetzt seit eineinhalb Jahren, über eineinhalb Jahren, geht alles, was ich irgendwie einnehme, an Ärzte ohne Grenzen in Österreich. Mhm. Und zwar durch die Bank schon immer mit der Bestimmung, zum Beispiel die letzten Male für die hungernden Kinder, die es halt in irgendwelchen Ländern gibt. Das ist ja jedes Jahr wird ein anderes Land, wo noch mehr Kinder verhungern. Und dem will ich also irgendwie, da will ich helfen. Das muss ich einfach.
Genau, und du hast mir mal gesagt, du spendest 10% deines Einkommens. Ne? Ist das ein Vorbild auch für andere? Das ist dir gleich zu tun?
Das kann ich nicht sagen, weil ich in mir das habe, es geht mir und meiner Familie gut. Und weil es uns gut geht, habe ich die Verpflichtung, etwas davon den Menschen zurückzugeben. Und das tue ich. Das tue ich, indem ich spende, indem ich für notleidende Familien spende. Und im Prinzip habe ich also, wie es zur Maxime gemacht, dass es circa 10% der Ausgaben, der jährlichen Ausgaben gehen für solche armen Familien oder für irgendwelche Ärzte ohne Grenzen oder für Priester drauf, die das dann weitergeben.
Genau, also es war für dich immer klar, dass du einen Teil von deinem Wohlstand auf jeden Fall auch teilen willst oder abgeben willst. Ne?
Ja, das ist keine Frage.
Genau. Helfen ist also ein großes Thema bei dir. Ne? Beim Thema Flüchtlinge hast du auch eine ganz klare Meinung und dann siehst auch die ganze Situation ein bisschen anders als euer Bundeskanzler Sebastian Kurz. Ne?
Ja, leider sehr anders, weil ich glaube, dass der von Flüchtlingen keine Ahnung hat, genauso wie der Innenminister, der Österreichische. Das sind zwei Leute, das sind in meinen Augen Hardliners, denen es an Empathie fehlt. Mhm. Empathie, das brauche ich. Aber vielleicht, sie sind jung. Ja? Ich war in meinem ersten Flüchtlingslager, da war der österreichische Bundeskanzler noch gar nicht geboren.
Ne?
Ja? Also, der hat andere. Wissen Sie, wenn ich 26.000 Euro im Monat bekomme und es geht mir gut, dann habe ich eine andere Meinung und dann kann ich sehr wohl sagen, was sollen die Flüchtlinge?
Genau.
Mein Gott, was spielen da ein paar Hundert, die da im Meer jetzt absaufen? Was spielen da noch für eine Rolle? Und darüber habe ich zum Beispiel zwei beinharte Gedichte geschrieben, die Sie dann in meinem Buch lesen können.
Okay, wunderbar. Helmut, wir machen nochmal eine kurze Pause und reden dann gleich weiter. Ne?
Ich freue mich.
Wenn die Technik hier mitspielt. Ne? Wir haben nämlich einen kleinen Wackelkontakt, aber müssen
kommen. Pilgerpfade, um mich wieder zu sehen. Muss Steine fressen, mich auseinandernehmen. Brauch Schlangen vor Clubs, um mich wieder zu fühlen. Schieße mich ab, tanz allein, um mich zu spüren. Ich kann nicht allein sein und bin es so sehr. Der Kopf so voll, das verdammte Herz so schwer. Genauso wie deins, du hast Sterne gesehen. Viel zu voll, um zu gehen. Und alle Träume vom Ende der Einsamkeit, die Nacht und das Suchen leid. Und irgendwann steht jemand vor uns am Lost und V-Schalter. Wie viel verloren, um gefunden zu werden, von uns selbst oder irgendwem. Und irgendwann geht ein Licht an am Lost und V-Schalter. Am Lost and Found Schalter. Am Lost and Found Schalter. Alle Träume, ich geh mir verloren. Brauch Inselwege, Eismöwen, Kinnhaken, leere Fähre. Top 2 Schmerz, wenn du nicht weißt, wer du bist. Top 1 Schmerz, wenn das deine Liebsten frisst. Ich hab dich gesehen, eine Frau am Grund. Du am Handy, Tränen liefen auf dein Mund. Genauso lost wie ich, ich hörte, gib mir noch Zeit. Ey, da sind wir schon zwei. Und alle träumen vom Ende der Einsamkeit. Die Nacht und das steht neben vor uns am Lost und Faunschalter. Wir gehen verloren, um gefunden zu werden, von uns selbst oder irgendwen. Und irgendwann geht ein Licht an am Lost und Faunschalter. Sagt mehr als tausend Worte oder ein Hilferuf. Kopf auf Knien auf einer Bank, so lang bis irgendwer dich abholt. Vom Ende der Einsamkeit, die Nacht und das Suchen reicht. Und irgendwann stehen wir noch vor uns am Lost- und Faulschalter.
Bosse und das Ende der Einsamkeit. Sie hören das deutsche Infomagazin auf der 107,6 bei Radio Television Marbella. Bei mir im Studio ist Helmut Weiglein. Wir plaudern gleich weiter, doch vorher kurz ein paar Veranstaltungstipps für die kommenden Tage. Das 6. internationale Musikfestival Marbella wartet bis Ende der Woche mit einigen Konzerten im Auditorium des Parque de la Constitución auf. Solo und vierhändig am Klavier spielen heute Abend etwa Cristina und Carlos Aracil. Weiter geht es am Freitag mit dem Pianisten Jakub Sladek aus der Tschechischen Republik, gefolgt von Pavle Gristic aus Bulgarien am Samstag und Michael Davidov am Sonntag, ebenfalls mehrfach preisgekrönte Pianisten. Alle Open-Air-Konzerte beginnen um 20.30 Uhr. Kostenlose Eintrittskarten können unter www.mientrada.net reserviert sowie täglich von 18 bis 21 Uhr an der Kasse des Auditoriums im Parque de la Constitución abgeholt werden. Das Summer Jazz Funk Festival auf dem Paseo de las Palmeras in San Pedro Alcántara bringt lokale und nationale Bands auf die Bühne. Am Freitag ab 20 Uhr spielen Watch Out, Los Saxos del Aveno und The Gospel Sound. Und am Freitag ebenfalls ab 20 Uhr sorgen No Solo Blues, 4WQ und das Hip Quintett für Stimmung. Alle Konzerte sind kostenlos. Modefreunde kommen ebenso auf ihre Kosten bei der 4. Marbella Fashion Show auf der Plaza José Luque im Hotel Amare Beach. Bei der Eröffnung am Freitag um 21 Uhr werden Kollektionen von Victorio Ilocchino, Leo Norma, La Mosquita Spain, Senna Design, Susana Hidalgo, Marie Claire und Pepe Canella gezeigt. Am Samstag ebenfalls ab 21 Uhr gibt es Kreationen von Aurora Gavinho, Jorge Sanchez, Papi Valeri, Tinza Kaftan, Vertice Gala und Rafael Urquizar zu sehen. Rhetorische Frage an meinen Studiogast Helmut Weiglein. Dass in Marbella nichts los ist, kann man ja wohl kaum sagen. Ne? Es ist immer was geboten, auch für dich.
Ja.
Und deine Frau?
Ja, ständig. Also man kann leider nicht alles besuchen.
Mhm. Also bist du dann auch schon mal unterwegs und guckst das eine oder andere an?
Ja.
Wunderbar. Bei dir in der Nähe, du wohnst ja, glaube ich, in der Serra Blanca, ne? Oder ja. Im Umkreis der Serra Blanca.
Ja, Serra Blanca.
Warst du auch schon mal oben in Starlight, was ja letzte Woche zu Ende gegangen ist?
Nicht dieses Jahr, weil wir dieses Jahr in Österreich waren.
Okay. Und da gibt es ja genug Kultur, ne? Also hat mir schon dein Landsmann Ronny Leitgeb vor ein paar Wochen oder Monaten erzählt, ja, ne? Wiener Philharmoniker, alles gibt's
ganz
alles.
Toll. Ne? Wir waren auch bei den Salzburger Festspielen.
Ah, ja. Tatsächlich, okay.
Ja, mhm. Da sind wir jedes Jahr. Es ist ganz toll.
Mhm. Du hast es vorher erzählt, du hast in sehr vielen Ländern gelebt, ne? Worin unterscheidet sich das kulturelle Programm in Marbella von dem in anderen Destinationen?
Weil in Marbella noch eine ganze Menge geboten wird von Leuten, die Unternehmungsgeist haben. Ja? Mhm. Und so wie das Starlight Festival, das ist ja auch wieder aufgenommen worden. Das war ja, wenn du dich erinnern kannst, einige Jahre gab es das ja nicht.
Vor genau, es gab, unter Alfonso von Hohenlohe war es, im Steinbruch mal was los. Ne? Genau.
Und dann gab es...
Dann war eine Zeit lang gar nichts und dann kamen wieder Unternehmer.
Genau, und so gibt es bei verschiedenen anderen Dingen auch immer wieder was Neues, Leute, die was kreieren, Leute, die Einladungen machen. Also es tut sich was.
Genau.
Und ich bin froh darüber.
Welche Angebote gefallen dir besonders und wo könntest du ruhig noch ein bisschen mehr vielleicht geben?
Es könnte mehr vielleicht geben in Malaga, weil wir da gerne in die Oper gehen würden, wenn es Stücke geben würde, oder ja, die uns gefallen. Ja? Ja, wir haben zum Beispiel einmal, das muss ich sagen, in Malaga Il Trovatore gesehen. Das war ganz toll. Und das haben wir dann in Salzburg noch einmal gesehen,
bei den
Salzburger
Festspielen. Und da war es noch toller, oder?
Da war noch toller, aber ich muss ehrlich gestehen, der Unterschied war nicht so groß, dass er den finanziellen Unterschied ausgemacht hätte.
Also das heißt, die Karten in Österreich haben dann wahrscheinlich um einiges mehr gekostet, ne, oder?
Ja, unwahrscheinlich. Also das würde ich mir wünschen. In mehr Opern oder Operetten oder irgendwas in Malaga.
Gerne. Wenn man so unterwegs ist, ne, ausgeht, schwingt ja da immer noch ein bisschen die Angst mit vor Corona, ne, vielleicht auch sich was einzufangen. Ne? Du hast mir es vorher erzählt, du bist zweifach geimpft. Ne? War das auch noch auf die dritte Impfung? Ne? In Österreich ist es, glaube ich.
Ich warte drauf, würde gerne auch sofort entgegennehmen. Und ich kann jedem nur raten, das zu tun, und habe deswegen auch keinerlei Angst. Wobei ich dazu sagen muss, dass man in Österreich teilweise noch mehr Maske tragen muss als hier. Ja,
den letzten
4 Tagen haben wir das festgestellt. Aber das spielt keine Rolle, weil wir sind es gewohnt. Wir tragen jetzt die Masken so und so.
Genau, also mittlerweile ist es sogar komisch, wenn man keine aufhat. Ne? Dann fehlt einem irgendwie was.
Ja, ganz genau.
Wir haben vorher auch über dich als Unternehmer gesprochen. Ne? Du bist jetzt wieder in Marbella, ne? Auch fest, ne? Also als Resident. Du willst auch nirgends woanders mehr hin. Ne? Bist in einer Stadt, die wirklich boomt im Moment gerade wieder. Ne? Glaubst du, dass das Wachstum gerade im Luxusimmobiliensektor, wo du ja auch aktiv warst, ne, weiter anhalten wird?
Ja, ganz, ganz sicher. Also ich bin felsenfest davon überzeugt, gerade dass also gerade Luxusvillen nach wie vor gut gehen werden. Das ist von dem ich überzeugt. Ja.
Ja, was macht Marbella so attraktiv für Investoren?
Das Klima. Das Klima, das vergiss nicht, 320 Sonnentage im Jahr, das musst du erst einmal wo finden. Ne? Und dann noch die Umgebung, das spezielle Klima, das also Marbella hat, dieses Microclimate.
Genau. Ja,
das spielt auch eine große Rolle. Also für mich, und ich spreche da auch immer gleich im Namen meiner Frau, für uns beide ist das momentan das Nonplusultra.
Also. Und bei all den Angeboten und den schönen Sachen, die es hier in Marbella gibt, womit verbringst du dir jetzt zum Abschluss der Sendung am meisten oder am gernsten die Zeit?
Eigentlich beim Golf, muss ich sagen, weil wir golfen gerne. Aber ich habe seit einigen Wochen eine Schulterverletzung und die hindert mich, das auszukosten.
Okay, ja, aber es gibt da noch andere schöne Sachen, ne? Schöne Restaurants, die man dann mal besuchen
natürlich,
kann.
Natürlich, nee, aber das tun wir das tun wir meistens nach dem Golf. Ja? Also nach dem Golf gehen wir mit unseren Freunden meistens essen. Wir haben jetzt eine Alternative gefunden, ich für mich, weil ich gesagt habe, wenn ich schon nicht golfen kann, dann gehe ich mit. Das heißt, ich gehe die 9 oder 18 Loch mit.
Okay, und
dann join ich die beim Essen. Ja?
Und also beim Loch 19 bist du dann am aktivsten, ne?
Genau. Oder? Ja. Könnte man sagen, ja.
Helmut, schön, dass du hier warst. Sendezeit ist leider schon zu Ende. Bedanke mich ganz herzlich für deinen Besuch und hoffe, dass wir uns bald mal wieder sehen.
Ja, ich möchte mich auch bei dir bedanken. Ich hoffe, ich habe einiges beitragen können zu der Sendung. Und wenn du irgendwelche Fragen einmal hast über irgendwelche Länder, frag mich.
Alles klar. Danke dir, Helmut.
Ich danke
tschüss
dir.
Und Servus, tschüss. Helmut tschüss. Weiglein. Zum guten Schluss noch die Wetteraussichten für die kommenden Tage in Marbella. Es bleibt weiterhin immer noch hochsommerlich heiß. Nach bis zu 34 Grad am heutigen Donnerstag soll die Quecksilbersäule morgen zum offiziellen Schulanfang noch an den spanischen Schulen nochmal auf bis zu 36 Grad steigen, hitzefrei. Wird es deshalb aber wohl kaum geben. Am Samstag und Sonntag pendeln sich die Temperaturen wieder bei 33 Grad ein und erst am Montag ist Entspannung in Sicht. Von 29 geht es runter auf 27 Grad zur Wochenmitte. Am Dienstag muss vereinzelt mit Gewittern gerechnet werden. gerechnet werden. Das war's für heute beim Deutschen Infomagazin auf der 107,6 bei Radiotelevision Marbella. Wir hören uns wieder, wenn Sie möchten, am kommenden Donnerstag. Weitere Infos zur Sendung und Gästen und den Mitschnitt zum Nachhören gibt es auf der Facebook-Seite das Deutsche Infomagazin. Hasta luego und tschüss, bis nächste Woche, sagt Dietmar Förster.